Diese absolute Wahrheit wird von dem aufrichtig suchenden Schüler oder Weisen erkannt, der im Wissen bewandert ist und durch hingebungsvollen Dienst und Hören der Vedanta Shruti alle Anhaftung aufgegeben hat. Erläuterung. Die absolute Wahrheit erkennt man in ihrer ganzen Fülle durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes für Vasudeva, die Persönlichkeit Gottes, der die völlig unabhängige absolute Wahrheit ist. Das Brahman ist seine transzendentale körperliche Ausstrahlung und der Paramatma ist seine Teilrepräsentation. Somit ist die Brahman- und Paramatma-Erkenntnis der absoluten Wahrheit nur eine Teilerkenntnis. Es gibt vier verschiedene Arten von Lebewesen, die Kamis, Gyanis, Yogis und Gottgeweihte. Die Kamis sind materialistisch, wohingegen die anderen drei transzendental sind. Die erstrangigen Transzendentalisten sind die Gottgeweihten, die die höchste Person erkannt haben. Die zweitrangigen Transzendentalisten sind diejenigen, die den vollständigen Teil der absoluten Person zum Teil erkannt haben. Und die drittrangigen Transzendentalisten sind diejenigen, die nur mit Mühe die spirituelle Natur der absoluten Person erkannt haben. Wie in der Bhagavad Gita und anderen vedischen Schriften gesagt wird, kann man die höchste Person durch hingebungsvollen Dienst erkennen, der durch vollkommenes Wissen und Loslösung von der materiellen Verbindung gestützt wird. Wir haben bereits besprochen, dass auf hingebungsvollen Dienst Wissen und Loslösung von der materiellen Verbindung folgen. Da die Brahman- und die Paramatma-Erkenntnis unvollkommene Erkenntnisse der absoluten Wahrheit darstellen, sind die Mittel zur Brahman- und Paramatma-Erkenntnis, das heißt die Jnana- und Yoga-Pfade, ebenfalls unvollkommene Mittel, die absolute Wahrheit zu erkennen. Hingebungsvoller Dienst, bei dem vollkommenes Wissen zusammen mit Loslösung von der materiellen Verbindung im Vordergrund stehen und der auf das Hören der Vedanta Shruti ausgerichtet ist, bildet für den ernsthaft suchenden Schüler die einzig vollkommene Methode, die absolute Wahrheit zu erkennen. Hingebungsvoller Dienst ist daher nicht für die weniger intelligente Gruppe der Transzendentalisten bestimmt. Es gibt nun drei Arten von Gottgeweihten, nämlich die Gottgeweihten ersten, zweiten und dann die Gottgeweihten dritten Ranges. Die drittrangigen Gottgeweihten, das heißt die Neulinge, die weder Wissen besitzen noch von der materiellen Verbindung losgelöst sind, sondern sich nur zu dem vorbereitenden Vorgang der Bildgestaltenverehrung im Tempel hingezogen fühlen, werden materialistische Gottgeweihte genannt. Materialistische Gottgeweihte haften mehr an materiellem Gewinn als an transzendentalen Nutzen. Daher muss man von der materiellen Stufe des hingebungsvollen Dienstes aus zweifellos Fortschritte machen, um die hingebungsvollen Stufe zweiten Ranges zu erreichen. In der zweitrangigen Stellung kann der Gottgeweihte vier Grundsätze auf dem hingebungsvollen Pfad erkennen, nämlich die Persönlichkeit Gottes, seine Geweihten, die Unwissenden und die Neidischen. Man muss sich zumindest zur Stufe eines gottgeweihten zweiten Ranges erheben und somit geeignet werden, die absolute Wahrheit zu erkennen. Ein gottgeweihter dritten Ranges nun muss daher die Anweisung für den hingebungsvollen Dienst aus den autoritativen Quellen des Bhagavata empfangen. Mit Bhagavata ist einmal der gefestigte, selbstverwirklichte Gottgeweihte gemeint und zum anderen die Botschaft Gottes, das Bhagavatam. Der drittrangige Gottgeweihte muss sich deshalb an einen selbstverwirklichen Gottgeweihten wenden, um die Anweisung für den hingebungsvollen Dienst zu erlernen. Solch ein reiner Gottgeweihter ist nicht jemand, der mit dem Srimad Bhagavatam seinen Lebensunterhalt verdient. Ein solcher Gottgeweihter muss wie Sudha Goswami ein Vertreter Shukadev Goswamis sein und den Pfad des hingebungsvollen Dienstes zum Wohl aller Menschen predigen. Ein neuer Gottgeweihter findet kaum Geschmack daran, von den Autoritäten zu hören. Er hört oft lieber einem berufsmäßigen Sprecher zu, um seine Sinne zu befriedigen. Diese Art des Chantens und Hörens verdirbt alles. Ein neuer Gottgeweihter findet kaum Geschmack daran, von den Autoritäten zu hören. Er hört oft lieber einem berufsmäßigen Sprecher zu, um seine Sinne zu befriedigen. Diese Art des Chantens und Hörens verdirbt alles. Und deshalb sollte man sich vor dieser falschen Übung sehr hüten. Die heiligen Botschaften Gottes, wie sie in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam verkündet werden, sind zweifellos transzendentale Themen. Nichtsdestoweniger dürfen solche transzendentalen Themen nicht aus dem Mund eines berufsmäßigen Sprechers gehört werden, der sie vergiftet wie eine Schlange, die Milch schon durch die Berührung mit ihrer Zunge vergiftet. Ein aufrichtiger Gottgeweihter muss deshalb bereit sein, aus den vedischen Schriften zu hören, wie den Upanishaden, dem Vedanta und anderen Schriften, die von den früheren Autoritäten oder Goswamis zur Förderung seines Fortschritts hinterlassen wurden. Ohne aus solchen Schriften zu hören, kann man keinen wirklichen Fortschritt erzielen. Wenn man die Unterweisung nicht anhört und befolgt, wird der hingebungsvolle Dienst zum wertlosen Schauspiel und deshalb zu einer Art Störung auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Sogenannter hingebungsvoller Dienst, der nicht auf den Prinzipien der Autorität von Shruti, Smriti, Purana oder Pancharatra aufgebaut ist, muss als zur Schaustellung hingebungsvollen Dienstes abgelehnt werden. Ein unautorisierter Gottgeweihter darf niemals als reiner Gottgeweihter anerkannt werden. Wenn man die Botschaft der vedischen Schriften aufnimmt, kann man den alldurchdringenden lokalisierten Aspekt der Persönlichkeit Gottes in seinem eigenen Selbst ständig wahrnehmen. Das wird Samadhi genannt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Acharine Nirvishesha Shunyavadi Satyare Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gauravandavinda Hare Krishna Hare Krishna. Next. So, Hare Krishna, wir haben heute ein sehr schönes und wichtiges Thema im Krishna-Bewusstsein uns vorgenommen, nämlich den ersten, also diesen 12. Text. Ich will ihn gerne nochmal wiederholen in Sanskrit. Tashradana munayo jnana vairagya yuktaya pashyantyatmani chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya. Diese absolute Wahrheit wird von dem aufrichtig suchenden Schüler oder Weisen erkannt, der im Wissen bewandert ist und durch hingebungsvollen Dienst und Hören der Vedanta Shruti alle Anhaftung aufgegeben hat. In diesem Text wird eine wunderschöne werden ein paar Qualifikationen für unseren spirituellen Weg gegeben. Es wird gesagt, wie man Krishna erkennen kann durch das Hören. Aber es wird von zwei wichtigen Qualifikationen beim Hörer gesprochen, damit sein Hören auch tatsächlich erfolgt. erfolgreich werden kann. Und zwar ist es wichtig, dass er zunächst einmal ein aufrichtig Suchender ist. Das Sanskrit-Wort ist Shraddhana. Er besitzt den Reichtum des tiefen Vertrauens. Nicht? Und auf dieser Grundlage hat er sich auf die ernsthafte Suche nach Krishna begeben. Liebe Devotees, es ist ganz wichtig, dass wir auch während wir auf dem spirituellen Pfad sind, niemals diese Haltung oder diese Qualifikation aufgeben und auf die automatische Spiritualität schalten, wie es so oft bei Institutionen vorkommt. Nicht? Also Shraddhana, er muss den Reichtum von Shraddha haben und aufrichtig suchen. Dann wird eine weitere Qualifikation angegeben. Er soll frei von Anhaftung sein. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat diesen Punkt mit einer illustrativen Geschichte erklärt, nicht? Von der Rudergruppe, die mit im Boot ruderten und wirklich alle Ruderbewegungen wahrscheinlich gemacht haben, aber am Morgen noch nicht einen Meter vorangekommen sind, nicht mal 10 Zentimeter, weil sie noch das Boot festgebunden hatten. Es war noch verankert gewesen. So, wenn man materielle Anhaftung weiter beibehält, dann kann man sich wohl ordentlich bemühen im spirituellen Leben, aber man wird, wenn man fest daran haftet und festhält an diesen Anhaftungen, sicherlich nur Einbildungen haben vom spirituellen Fortschritt, nicht wirklich einen spirituellen Fortschritt machen können. Es wird auf der mentalen und sinnlichen Ebene bleiben, was man da macht. Deswegen ist das Aufgeben vom Anker sehr wichtig. Auch das Chanten wirkt nur, wenn man bereit ist, diesen Punkt einzusehen. Das heißt, das zehnte Vergehen ist weiterhin materielle Anhaftung beizubehalten, obwohl man so viele Unterweisungen diesbezüglich schon gehört hat. Srila Prabhupada macht die Frage, heißt es, dass wir schon vollkommen sein müssen und überhaupt frei sein müssen von Anhaftung? Nein, das heißt es zweifellos nicht. Es heißt nur, dass wir uns diesem Prinzip nicht widersetzen, sondern ernsthaft Bemühungen in dieser Richtung unternehmen. Also das sind zwei Dinge, die wir im Auge halten müssen in unserem spirituellen Leben, um wirklich voranzukommen. Das erste ist, inwieweit bleiben wir aufrichtig Suchende? Und das zweite, was wir im Auge behalten müssen, inwieweit verstehen wir und sind bereit, diesem Prinzip uns zuzuwenden, dass wir uns von materiellen Anhaftungen lösen. Nach und nach, aber dieses Lösen muss da sein. Man darf dann mit Erfolg im spirituellen Leben rechnen, wenn diese Grundhaltung da sind. Was mich sehr interessiert hatte im Prabhupads Erläuterung ist ein Satz, den ich euch gerne nochmal vorlesen möchte. Ihr habt vielleicht gemerkt, man wurde richtig ein bisschen stutzig und wollte ihn nochmal hören. Es wird auch eine wichtige, eine wichtige Voraussetzung oder eine wichtige Anweisung für das Hören gegeben. Man sollte von den Autoritäten hören. Man bleibt also in seiner Anbindung, spirituellen Anbindung. Das heißt, dass ein neuer Gottgeweihter möchte lieber so eklektisch hören, hier und da, wo immer es ihm Freude macht und es was zu lachen gibt und sich zu unterhalten gibt. Ein neuer Gottgeweihter findet kaum Geschmack daran, von den Autoritäten zu hören. Er hört oft lieber anderen Sprechern zu, um seine Sinne zu befriedigen. Diese Art des Chantens und Hörens verdirbt alles. Deshalb sollte man sich vor dieser falschen Übung sehr hüten. Es ist wichtig, dass wir wirklich in unserem hören, ein bisschen keusch bleiben, sodass wir die Informationen bekommen, die konsistent sind zu unserer spirituellen Entwicklung und die kontinuierlich uns helfen, voranzukommen. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den Prabhupada hier hinweist in der Erläuterung. Ich sehe das in meiner eigenen Schülerschaft von Schüler, als Schüler von Schüler Prabhupada. Ist ja so, wenn man 30 Jahre in den Büchern liest von Prabhupada, weiß man, also man ist immer wieder aufs Neue überrascht von den Aspekten, aber es ist der gleiche Autor sozusagen, den man liest. Und so mache ich es manchmal dann im Geiste, so der Wind aufkommen, ja, jetzt musst du mal was Frisches hören, und der Geist will ja immer so frisch und neu und so sein. Sicherlich ist dazu, hat Prabhupada uns dazu an die Bücher gewandt von den Goswamis. Er sagte zum Beispiel, dass es für jeden Devotee absolut der hingebungsvollen Dienst und Krishna verstehen will und auch andere Devotees verstehen will, unbedingt nötig ist, das Brihad Bhagavatamrita zu lesen. Das ist sehr wichtig. Hat Prabhupada uns hingewandt an die Schriften von Bhaktivinoda Thakur. Einmal gab es ein Missverständnis, was oft auch leider wieder in der heutigen ISKCON auftreten kann und da bestimmt aufgetreten ist. Die Devotees haben gedacht, man darf also nur Prabhupads Bücher lesen, sonst ist man ein Halotri. Halotri ist ein norddeutsches Wort und heißt ein Luftikus. Ist auch ein, Krishna, wie sagen wir im vornehmen Wolsch, ein Fremdgänger. Prabhupada wurde dann gefragt und er sagte, nein, wir müssen diese Bücher lesen. Es ist sehr wichtig für unser erweitertes Verständnis. Nicht? Aber es ist, er hat auch, unsere Lieder weisen uns oft auf die Werke der Goswamis hin. Man kann nur den ehrlichen Austausch zwischen Radha und Krishna verstehen, singt Narottamdas Thakur, wenn man die Werke der Goswamis liest. Nicht? Das ist wichtig, aber es ist wichtig, diese Dinge eben in der spezifischen Anbindung mit den spezifischen spirituellen Schwerpunkten zu studieren und zu hören und nicht in Interpretationen, die Dinge da interpretieren oder sehen, ich will mal sagen sehen, die nicht in der eigenen Anbindung gelehrt werden von dem spirituellen Meister, den uns Krishna geschickt hat. Und sehr wichtig, dass man nicht in dieses Sinnenbefriedigende, ich will dazu mal in Deutsch ein anderes Wort gebrauchen, um es klarer zu machen, diesen den Geist unterhaltenden Hören hereinkommt. Deswegen ist für jede Spiritualität eben sehr wichtig, dieses Prinzip der Austerity, sagte Bhakti Swarup Damodar Maharaj gestern, nicht der Loslösung zu praktizieren. Auch Bhakti steht auf, nicht abhängig, aber auch bei der Bhakti heißt es, zumindest für den neuen Devotee, er muss Wissen entwickeln und auch Loslösung. Das heißt nicht, dass der alte Devotee ohne Wissen und ohne Loslösung ist. Nein, das hat er integriert in sein Hören. Hier möchte ich auch noch einen anderen Punkt bringen, der, bevor ich auf andere Themen hinaufkomme, mit der sehr wichtig ist. Es gibt in der intellektuellen Befassung mit Wissensaufnahme zwei Begriffe. Absorbieren, Wissen absorbieren, to absorb knowledge, and Wissen akkommodieren. Ich möchte, das ist eine interessante Betrachtung. Wenn du Wissen absorbierst, das ist ein Wort, was wir oft gebrauchen in unserer Hare Krishna Sprache und wir finden Absorbierung sehr gut. Aber heute möchte ich euch sagen, dass mit einem anderen Gebrauch des Wortes Absorbierung nicht so gut ist. Wenn man etwas absorbiert, dann hört das, was man absorbiert, auf, seine Eigenständigkeit zu haben. Wenn ich zum Beispiel einen Apfel esse und den Apfel absorbiere, dann verdaue ich den Apfel. Und wenn du im Magen nachgucken würdest, ob der Apfel noch da ist oder die Kirsche, die würde absorbiert sein, verschwinden. Wenn ich etwas akkommodiere, also aufnehme, dann bleibt das, was ich aufnehme, noch in seiner Identität bestehen. Zum Beispiel akkommodiere ich meistens Möbel. Dem müssen wir Raum geben, sagt man, glaube ich, in Deutschland. Dem muss ich Raum geben. Das heißt, das, was ich hineinnehme in meine Wohnung oder in mein System, ist noch in seiner deutlichen Identität vorhanden. So ist es auch mit Krishna-Bewusstsein. Wenn ihr wirklich von Krishna-Bewusstsein geformt werden wollt, ist es wichtig, dass das Krishna-Bewusstsein erhalten bleibt, nicht dass ihr das zu eurem Krishna-Bewusstsein macht. Dass es denn Uttamas Version von Krishna-Bewusstsein ist, oder Keshi Nishudanas, Keshava Acharyas Version von Krishna-Bewusstsein, oder Radha Devis spezielles Krishna-Bewusstsein, oder Sachinandan Swamis Version. Und wenn man uns vier befragt, Uttama, Keshava Acharya, Radha Devi und mich, da hat man vier verschiedene Antworten. Das ist, was der Westler sehr gerne macht. Das betrachtet er als authentisch sein. Aber wenn wir spirituelle Forschung machen und spirituelles Leben praktizieren, ist es schon wichtig, dass man das wiedererkennt, das Krishna-Bewusstsein, was wir praktizieren, als das, was wir vom Acharya vermittelt bekommen haben, was wir in diesem Fall vom Prabhupada vermittelt haben. Sonst haben wir es sozusagen umgewandelt. Natürlich müssen wir Krishna-Bewusstsein verdauen, wenn ihr so wollt. Und es zu etwas Eigenem machen. Das ist ganz klar. Aber wir sollen es in dem Prozess nicht umwandeln, sondern so lassen, wie es ist. Ist ein nicer Punkt, Jaigopal. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn sonst bin ich der Kontrollierende der Information und lasse nicht die Information mich selber kontrollieren oder umformen, will ich mal sagen. Ein sehr wichtiger Punkt. So, nachdem dies alles als vorbereitende Thema gesagt worden ist, möchte ich in schönere Themen aufbrechen. Wir sind jetzt also aufrichtig Suchende. Wir sind bereit, uns von materiellen Anhaftungen zu lösen. Und wir sind bereit, das Hören richtig zu praktizieren. Und jetzt kommt es zum Herzen. Der Herzschlag dieser Bewegung, liebe Devotees, ist ganz wichtig, dass wir ihn selber aufnehmen und verstehen. Der Herzschlag der Krishna-Bewegung wird von Rupa Goswami gesagt. Er sagt, Krishna Bhakti Rasa, Bhavitamati, Kriyatam Yadi Kutopi Lapyate, Tatra Lolyam Ekalam Mulyam, Janma Koti Sukriter Nalabhyate. Ich möchte euch diesen Text gerne jetzt in einer freien Übersetzung von Prabhupada vorlesen, eine erweiterte Übersetzung ist es. Du musst es irgendwie schaffen, aufgrund deiner Begierde Krishna zu sehen. Begierde ist die einzige Qualifikation. In einem Gedicht drückt Rupa Goswami das so aus. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yati Kutopi Lapyate. Diese Krishna-Bewusstsein, ich habe das Wort Krishna-Bewusstsein von diesem Ausdruck Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati genommen, sagt Prabhupada. Rupa Goswami gibt uns den Ratschlag: Wenn Krishna-Bewusstsein für dich erhältlich ist, kaufe es, verzögere nicht, trödle nicht herum, kaufe es augenblicklich. Wo gibt es das? Es ist so schön, das Krishna-Bewusstsein. Ja, es gibt es. Du kannst es kaufen. Die Bewegung geht weiter. Ja, aber was ist der Preis? Ach ja, Preis? Ist so etwas Schönes? Stimmt, du musst einen Preis bezahlen. Ja, es gibt einen Preis. Was ist der Preis? Tatraloliam ekalamoliam. Simply your eagerness. Man hört richtig Prabhupadas Stimme. Simply your eagerness. Einfach deine Begierde. Das ist der Preis. Diesen Preis musst du bezahlen. Dann bekommst du Krishna. Sofort. Krishna ist nicht arm. Und der Krishna-Verkäufer, der Krishna-Devoti, ist auch kein Armer. Er kann Krishna-Bewusstsein für umsonst verteilen. Und er tut das. Du musst es nur kaufen durch deine Begierde. Es ist so gut wie umsonst, aber die Begierde. Die ist erwünscht. Tatraloliam. Nun drückt sich Prabhupada in der Stimme des Suchenden auf. Oh, Begierde, ich habe schon Begierde. Ah, es ist nicht so leicht. Tatraloliam ekalamuliam janmakoti sukriter nalapyate. Diese Begierde kann nicht einmal in Millionen von Geburten erlangt werden durch fromme Aktivitäten. Wenn du einfach nur fromme Aktivitäten ausführst, das reicht nicht. Deine Begierde macht sich nicht erwecken, einfach durch fromme Aktivitäten. Also dieses Element der Begierde ist unabhängig von diesen normalen frommen Aktivitäten. Dazu gehört Entsagung, Studium der Schriften und so weiter und so fort. Begierde ist das Element, was den ganzen Vorgang zum Bewegen bringt. Also man könnte einen Menschen, also angenommen, man könnte einen Menschen so synthetisch zusammenflicken, erst wenn da dieser Lebensfunke gegenwärtig ist, wird der Mensch aufstehen und sich bewegen. Ich weiß noch, damals, als wir noch in der Welt waren, habe ich einmal so einen Film gesehen, da hatte Dr. Frankenstein einen Menschen zusammengeflickt und dann, weil es war damals das materielle Paradigma, sollte also im Film dargestellt werden, wie dieser Mensch belebt werden wollte. Vielleicht kennt ihr ja diesen Klassiker noch. Und da hatte Dr. Frankenstein eine Antenne aufs Dach gestellt und einen Draht bei dem Menschen ins Herz gelegt. Ne? Das war so ein, der Kopf musste da so zusammengeschraubt sein und so. Und dann kam dieser Blitzen da rein. Und muss dann dreimal, glaube ich, und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, Meister, und dann ging der Frankenstein-Film los. So ist ja jetzt egal, es war nicht besonders anspruchsvoll, der Film, also nicht so, ist natürlich kein Blitz, der der Lebensfunke darstellt, das ist ja Elektrizität, man braucht schon die Seele, nicht so, braucht auch unser Krishna-Bewusstsein. Wo äußerlich alle Elemente da sind. Der Frankenstein, ich meine, war nicht besonders hübsch, aber sah äußerlich aus wie ein Mensch. Mit Nägeln und Nasenlöcher, Ohrenlöcher, alles war da. Augenbrauen, keine Beschwerden. Nicht? Aber ihm fehlte der Lebensfunken. So Krishna-Bewusstsein braucht auch diesen Lebensfunken. Diese nicht sterbende Begierde, oder wie hier gesagt wird, ein aufrichtig Suchender muss man sein. Die Begierde kann man erreichen durch ein paar Dinge, die ich euch heute gerne verraten möchte. Das heißt immer, dass die Gemeinschaft von richtigen Devotees diese Begierde erweckt. Ich glaube, alles geht es so, nachdem wir unseren Bhakti Swarup Damodar Maharaj jetzt erleben konnten für eine Woche, wie er so schön singt, mit Krishna im Herzen, denken wir, jetzt reizt mir. So ein launes Krishna-Bewusstsein will ich nicht ausüben. Jetzt lege ich auch mal einen Schlag zu. Nicht? So geht es uns, glaube ich, unbewusst oder bewusst. Also mir geht es jedenfalls so. Die gute Gemeinschaft. Es heißt jetzt aber, dass die Begierde nicht einfach allein erweckt durch das Sehen und Hören. Sehen und Hören ist der Anfang der Gemeinschaft. Was du tun musst, ist den Fußstapfen des Devotees folgen. Du müsstest also theoretisch, besonders sage ich das zu den Schülern auch, aber auch zu uns allen, du müsstest herausfinden, wenn du von Bhakti Swarup Damodar Maharajas Gemeinschaft inspiriert bist, wie mir das jetzt geht, was führt denn der für ein Leben? Wo kommt denn der her? Vielleicht musst du ein bisschen zum Beispiel könnte man seine Biografie lesen, die liest sich also total faszinierend. He was a simple farmer's boy. So fängt die Biografie an. Er hatte auf dem Lande gelebt, seine Eltern sind gestorben, in einer, irgendwie so einer Katastrophe, und dann musste er alleine für die Anverwandten sorgen und die Felder bestellen, hatte aber einen unbändigen Wunsch nach Wissenserweiterung, hat dann immer auf dem Feld seine Bücher studiert und wurde dann so ein brillanter Student und kam dann nach Amerika und dort traf er den Prabhupada und hat dann seine akademische Karriere an den Nagel gehängt. Das ist für sozial gesehen Wunder in Indien. Wenn man schon mal so weit das gebracht hat, das ist ja wie ein Weltwunder in diesen armen Ländereien, nicht? Und ist dann Sannyas geworden, nachdem Prabhupada den Körper aufgegeben hat, weil er so durchschüttelt und durchrüttelt war von dem Verlust von Prabhupada, dass die Welt keinen Sinn mehr ergab für ihn. Und dann, wenn man so seine Art von Service analysiert, das ist sehr intensiv und so sollte man einfach nicht nur, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr Begierde und diese guten Vaishnava-Eigenschaften einfach nur einmal hingucken und einmal hinhören erreicht. Man muss dem Beispiel folgen von großen Devotees. Das ist sehr wichtig. In die Fußstapfen folgen. Selbst im Indianischen sagt man, in der indianischen Spiritualität, wenn du mich verstehen willst, geh einen Tag in meinen Mokassins. Also es ist eigentlich ein normaler Punkt, ist jetzt nicht ein riesen schwieriger Punkt zu verstehen. Ich möchte euch mal jetzt auch sagen, was ist denn das Beispiel, was uns die Devotees geben? In der Bhagavad Gita spricht Krishna über seine Devotees und wenn ihr jetzt Krishna zuhört, werdet ihr ein paar lebenswichtige Tipps kriegen, wie man dem Beispiel Devotees folgt. Wir müssen dazu erstmal sehen, was machen denn Devotees? Ich möchte euch bitten, genau zuzuhören und nicht das große Thema zu vergessen, was wir studieren. Es geht darum, Begierde zu entwickeln. Wie? Durch das Gemeinschaftspflegen von Devotees. Jetzt wollen wir mal sehen, was machen die denn, sodass wir dem folgen können. Hier wird es gesagt, im 9. Kapitel, Text 14. Satatam kirtayantumam yatantascha dritavrataha namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Arjuna hatte gehört, wie Krishna in dem Text davor über Mahatmas, große Seelen, gesprochen hatte. Krishna hatte gesagt, dass sich diese großen Seelen unter dem Schutz der göttlichen Natur befinden, also die höhere Verbindung sozusagen zu sagen haben. Und Arjuna hatte dann, als er das gehört hatte, so sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, eine Frage gestellt. Ihm reicht es also nicht einfach auszuhören, da gibt es diese Mahatmas, die sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und die stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Arjuna wurde neugierig. Kannst du noch mehr über diese Mahatmas sagen? Und vor allen Dingen, da hattest du gesagt, sie machen Bhajanti, sie verehren dich und bringen Dienst da. Also sie machen Bhajanti, sie machen Bhajan. Aber was genau ist denn ihr Bhajan? Ich will dem folgen. Und Krishna hatte dann im nächsten Text jetzt, Text 14, zu Arjuna gesagt, was der Bhajan der großen Seelen ist. Ohne Unterlass preisen sie meine Herrlichkeit. Sie machen also Kirtan, bemühen sich mit großer Entschlossenheit. In der Wort-zu-Wort-Übersetzung sagt Prabhupada, mit voller Kraft. Und dann verneigen sie sich vor mir. So verehren mich die großen Seelen unaufhörlich mit Hingabe. Also ihr Bhajan ist im Kirtan, in der Bemühung, im Dienst und sie bringen Ehrbietung dar. Nun, diese drei Dinge zu studieren ist sehr wichtig. Zunächst einmal Satatam Kirtayanto heißt nach Vishwanath Chakravarti Thakur, sie machen ihren Kirtan, ihre Lobpreisung von Krishna zu allen Zeiten und an allen Orten. Es gibt also bei diese großen Seelen, die sind immer im Kirtan, die singen immer, die chanten immer. Also wenn wir im Bus sind, können wir singen und chanten, nicht? In allen Umständen. Die sind also immer drauf, wie wir das in Norddeutsch sagen. Sie machen immer und überall ihren Kirtan. Nitya Yukta heißt, das ist ein anderes Schlüsselwort, ist, sie sind ständig beschäftigt, aber was sie wollen ist, sie haben den Wunsch, die Gemeinschaft mit Krishna zu erlangen. Wenn wir unseren hingebungsvollen Dienst ausüben, sollten wir denken, Krishna, ich will zu dir kommen. Krishna, ich möchte in deine Gemeinschaft kommen. Es ist sehr wichtig, diese Ausrichtung zu haben in seinen Tätigkeiten. Und Yatanta, mit voller Kraft, heißt, dass sie sich bemühen, indem sie sich ein paar Gelübde auferlegen. Ein Gelübde ist das Ekadasi-Vrata, nicht, das wir heute haben. Das heißt, dass man, also wenn man richtig Ekadasi ausübt, dann sagt man, nach Lord Chaitanya hat an diesem Tag von morgens bis abends nur gechantet und Kirtan gemacht am Abend dann. Also diese Bemühung der großen Seelen ist, dass sie also, Prabhupada hat dazu gesagt, eine festgesetzte Anzahl von Runden chanten. Ich glaube, das ist sehr wichtig hier zu sagen, weil wir, dadurch, dass wir in einer Predigermission sind, manchmal ganz schön herausgefordert sind mit der Zeit. Kennt ihr das auch in eurem spirituellen Leben, dass man manchmal also ganz schön herausgefordert ist mit der Zeit? Also mir geht das so, gestern zum Beispiel, wir sind irgendwie spät zurückgekommen, also es war so, um 1 Uhr hatte ich noch nicht angefangen zu chanten und ich wusste, was danach kommt. Also ich war bis 1 Uhr im Service drin, also verschiedene Sachen, die unbedingt getan werden mussten, die ich nicht verschieben konnte. Und um 1 Uhr, da habe ich dann gemerkt, ach, du hast noch nicht gechantet. Du hast noch keine einzige Runde und du musst heute 16 chanten. Und du weißt, wenn du das nach dem Sonntagsfest machst, da ist keine Chance, da schläfst du ein auf deinem Stuhl, so erschöpft bist du. Nicht? Und dann muss man wirklich sehen, wie bringe ich jetzt meine Runden unter. Mir wurde dann klar, dass Prabhupada einmal gesagt hat, wenn seine Schüler nicht die Runden chanten könnten, dann sollen sie aufhören zu essen. Das war dann sehr stark. Also ich esse für meinen Lebtag gerne besonders Linzertorte mit Schlagsahne und so. Und ich hatte zufällig Linzertorte mit Schlagsahne. Also ohne Schlagsahne hatte ich. Aber da muss man einfach sagen, tut mir leid, jetzt wird einfach gechartet. Jetzt da, du hast dein ganzes Leben gegessen, jetzt hör mal auf und werd mal ein bisschen ernsthaft in deinem Leben. Es ist sehr wichtig, diese Bemühung ist ganz wichtig, die zeigt Krishna, dass es einem ernst ist, dass man nicht einfach nur Sinnbefriedigung ins Krishna-Bewusstsein schiebt, sondern dass man ihn zufriedenstellen will. Sehr wichtig. Das lernen wir von den großen Sehern. Deswegen sagt Prabhupada, den er ist eben nicht. Als ich das erste Mal hörte als Bhakta, dachte ich, du bist gut. Nicht essen? Wie soll das denn weitergehen? Ich bin jung, hab ein Verdauerungsfeuer wie 50 Höllenfeuer und so weiter. Und dann merkte ich plötzlich, wie ernst die Sache ist. Wenn Prabhupada sagt, man soll nicht essen, dann merke auch ich, das wird ernst hier im Krishna-Bewusstsein. Das ist sehr wichtig. Und nicht schlafen, sagt er, wenn man nicht die Runden schanden kann. Das ist ein Zeichen, dass du also mit voller Kraft dich bemühst. Yatanta. Das ist übrigens, wir sind jetzt nicht bei Prabhupads Erläuterung. Prabhupada nimmt die Erläuterung auf, sondern ich habe das Glück gehabt, von diesem Text mir die Erläuterung von Vishwanath Chakravarti Thakur anzugucken, sodass ich weiß, dann kann ich Prabhupada immer so gut verstehen in Gesamtheit, nicht? Als Teil der Tradition, die er vertritt. Namasyanta. Man soll sich verbeugen, wird gesagt. Man soll sich verbeugen vor Krishna. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, es heißt hier Namasyantas Cha. Cha heißt und. Und die anderen Gliedmaßen der Hingabe soll man ausüben im spirituellen Leben. Also Shravanam, Kirtanam, Vandanam und Padasevanam, Archanam und Dasyam und diese ganzen neuen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes. Das ist sehr wichtig. Nach und nach soll der Devoti, der diesen Weg der großen Seelen folgt, stetig werden in seinen spirituellen Tätigkeiten. Zunächst körperlich, dass er also immer das physisch macht. Du siehst ihn immer mit seinen Runden, du siehst ihn immer sich verbeugen, du siehst ihn immer Service zu machen. Dann wird er mental stetig, das heißt, sein Geist ist immer fixiert auf Krishna. Schließlich sprautet oder geht die Ebene der die feine Knospe der Baba auf. Fängt an zu blühen, die Liebe zu Krishna geht plötzlich voll mit ihm durch. Hare Krishna. Das ist sehr wichtig. Das heißt, dem Beispiel der Devotees folgen, ohne Unterlass seine Herrlichkeit zu preisen, sich mit Entschlossenheit bemühen, gib dein Bestes für Krishna, sich vor Krishna verneigen und Cha heißt noch die anderen neunfachen Dinge ausüben und eben den Wunsch haben, Nitya Yukta, sich letztendlich mit Krishna zu verbinden. Krishna, ich will zu dir. Krishna, ich möchte unbedingt teilnehmen an in deiner Welt, in deinen Aktivitäten und so weiter. Diese Ausrichtung sollte da sein. Und der Devotee tut deswegen seine Tätigkeiten jetzt schon in der Art und Weise, wie sie in der spirituellen Welt ausgeübt werden. Nämlich nicht, um sich selber zufriedenzustellen, sondern um Krishna zufriedenzustellen. Hare Krishna. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Text euch heute erläutern durfte, heute Morgen, weil ich glaube, dass er einen wichtigen Schlüssel beinhaltet, auf die Frage hin, was wir tun können, damit wir endlich mal begierig werden für Krishna. Und wenn wir diese Begierde im Herzen für Krishna haben, dann ist ja der ganze Kampf, ist ja die ganze Aktivität des Krishna-Bewusstseins erfüllt. Wir brauchen, ist eigentlich so einfach, wir gehen und lassen uns infizieren von den Devotees in der Begierde. Die Devotees sind, haben diese infizierende Kraft. Prabhupada hat das so, so dargestellt einmal. Er sagte, wenn ein pestkranker Mensch ausatmet und man atmet das ein, dann hast du auch die Pest. So, wir wollen eine positive Sache kriegen. Wir wollen nicht die Pest haben, sondern wir wollen Bhakti haben. Stimmt's ja, Gopal? Das wollen wir. Nicht? Und deswegen nehmen wir Gemeinschaft mit Devotees und wir tun aber diesen Sachen folgen. Wir nehmen langsam das Beispiel auf in unserem Leben, soweit wie wir können, ohne zu imitieren und uns als etwas auszugeben, was wir noch nicht sind. Wir folgen ganz demütig und bescheiden und dann werden wir baktifiziert. Das ist doch schön, nicht infiziert, baktifiziert. Hare Krishna. Gut, Kinder, dann sind wir, glaube ich, fertig. Ich habe hier noch schöne andere Notizen, aber vielleicht hat jemand noch Fragen. Übrigens heißt es immer wieder, wenn du wirklich, wenn du diese Begierde sehr stark hast, wirst du automatisch bereichert mit Wissen und Loslösung, diesen beiden sehr wichtigen Aspekten, die das Bhagavad, auf die uns das Bhagavatam immer wieder hinweist. Begierde ist sehr wichtig, sehr stark. Eagerness, Lolyam. Sind hier noch, sind einige Fragen? Gora Ari.
This is according to follow the full steps of the great devotee.
Yeah.
How is it possible we see how they are acting, then we will try to act in the same way, but how is it possible to do so without imitating them?
Gora Ari fragt, wie können wir den Fußstapfen großer Devotees folgen, ohne zu imitieren? Die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wir müssen den Geist der Devotees verstehen, den Spirit, um den es ihnen geht, und dann den nach unseren Fähigkeiten folgen. Wir müssen ein bestimmtes Prinzip ist ja in den Devotees sichtbar, und das folgen wir nach unserem Adhikara. Adhikara heißt unseren eigenen Fähigkeiten. Wenn ich jetzt also zum Beispiel versuche, Bhakti Swarup Damodar Maharaj zu folgen und ich fange an, meine Kirtans so zu geben, dann würde ich ihn wahrscheinlich imitieren. Das ist auch nicht der Geist von Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Darum geht es nicht im Kirtan. Aber wo es ihm geht, ist, kann man sehr deutlich verstehen. Ihr merkt vielleicht, es ist ja keine, habt ihr gemerkt, es ist, hat nichts zu tun, nicht mehr im Schatten, mit einer, sagen wir mal, zur Schaustellung. Nicht? Es ist Lobpreisung von Krishna. Das ist eine alte Kultur, wo Krishna lobpreist wird. Nicht? Und sehr wichtig, dieses Lobpreisen von Krishna in den Mittelpunkt zu stellen, das kann ich tun. Ich weiß, ich komme darauf, weil wir hatten in der ersten Zeit, also mit Prabhupada, hatten wir unglaubliche Prabhupada-Imitationen an unserer Bewegung. Ihr glaubt das nicht. Also, jeder sagte so, bevor die Lecture anfing, nicht? Machte den Finger hoch, wie Prabhupada es manchmal tat. Dann als nächstes, bevor er nur einen Satz rausgebracht hatte, trank er erstmal das Glas Wasser, und zwar von oben nach unten, so mit so einem, wie so ein Sturzbach. Und so blieb es, also wann hört man jetzt endlich was, nicht? Weil allerlei Äußerlichkeiten, also es war manchmal, man hätte es filmen müssen. Das war so komisch. Also, mir ist es damals ehrlich gesagt nicht aufgefallen, weil ich es selber gemacht habe. Frosch, man soll doch hier folgen, oder? No. Es geht schon um den Geist, nicht? Spirit. Prabhupada hat darüber uns eine Geschichte einmal erzählt, als das Ganze zu einer, also wirklich problematisch wurde. In Australien hat einmal wurde die Polizei berufen, da hieß es dann, dass, da hat ein Ehemann seine Frau verprügelt. Und der Ehemann wurde dann von der Polizei interviewt, warum haben sie das denn gemacht? Man verprügelt doch keine Frauen, also für heute anscheinend ist das ja üblich in Ehen, aber also Kami-Ehen, aber das war damals sehr neu und die Polizei hat sich eingeschaltet, nicht? Oder nicht, also ich nehme nicht an, dass das sehr neu war, aber das war eben zu too much gewesen. Und dann haben sie hat der Ehemann gesagt, also es heißt, man soll Medangas und Frauen schlagen. Das kam dann irgendwie zu Prabhupada, dass der also ihn falsch verstanden hatte. Und Prabhupada sagte dann, man muss den Geist, den Spirit verstehen und gab ein gutes Beispiel. Er sagte, es gab einmal einen Tierarzt, der hatte einen Lehrling. Dieser Lehrling lernte alles von ihm und eines Tages wurden sie zu einem Notfall gerufen. Ein Kamel war einmal erstickt. Der Tierarzt saß, rief nach einem Stock, nahm den Stock und haute auf die Kehle des Kamels. Das Kamel schluckte, machte einen Kamelsound und war gesund. Der Lehrling dachte sich, super, das ist eine sehr effektive Behandlungsmethode und vor allen Dingen leicht nachzufolgen. Und machte eine Praxis auf. Nach einiger Zeit häuften sich die Berichte davon, dass der Lehrling im Namen der Tierarztpraxis Tiere totschlug. Bei offenen Wunden schlug er drauf. Wenn Fehler im Euter vorkam von der Kuh, schlug er auf den armen Euter der Kuh und also schlug auf alles drauf. Schließlich hörte der Tierarzt davon und stürzte zu seinem Lehrling und sagte, mir sind diese Berichte zu Ohren gekommen, was machst du denn? Ja, ich behandle die Tiere nach dieser durchaus effektiven Methode, die du beim Kamel angewandt hast. Wir haben alle geglaubt, das Kamel geht drauf. Und du hast es gerettet mit dem Stock. Ach du, sagte der Tierarzt empört. Es war ein ganz besonderer Fall. Dieses Kamel hatte eine Melone geschluckt, die stecken geblieben war in der Kehle und ich musste sie zertrümmern, die Melone, bevor sonst wäre der Atemweg verstopft geblieben. Nee? Also zertrümmert, damit die dann runterkommt, die Melone. Aber das war ein Fall, es hat in einem Fall gewirkt. Normalerweise massiert man da auch erstmal mit Öl und so, aber hier war es in der allerletzten Minute, weil das Kamel ja schon blau am Kopf war. Und da habe ich diese Methode gewagt. Mehr intuitiv als irgendwas. Das ist keine autorisierte Tierarztpraxis. Das war ein Fall. So, das ist sehr wichtig. Der hatte nicht den Spirit der Tierarztpraxis verstanden. Den Geist, worum es geht. Und das ist sehr wichtig, dass uns das bei der Bhakti nicht geschieht. Wir sollen nicht imitieren, sondern den Spirit verstehen und dann nach unser Adhikar. Adhikar heißt Befähigung oder Kompetenz ausüben. Zum Beispiel heißt es, wir sollen immer an Krishna denken. Ja, wie machen wir denn das jetzt auf unserer Ebene? Also, das müssen wir rausfigurieren, herauskriegen. Wie kann ich denn immer an Krishna denken?